DW Menschen und Märkte.
Griechenland. Die neue Regierung drückt aufs Tempo und den Geldgebern wird es etwas schwindelig. Außerdem, was bringt der Investitionsplan der EU? Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Nach dem Wahlsieg des Linksbündnisses Syriza geht es in Griechenland Schlag auf Schlag. Schon am Montag stand die Regierungskoalition, am Dienstag wurde der Ministerpräsident vereidigt und heute fielen auf der ersten Kabinettssitzung schon die ersten Entscheidungen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber ein Bericht unseres Korrespondenten Thomas Bormann darüber, wie die Bevölkerung auf das Tempo reagiert.
Die 25-jährige Nicoletta aus Athen freut sich immer noch über den haushohen Wahlsieg der Linkspartei Syriza. Ich fühle mich richtig gut, weil da etwas Neues nach Griechenland gekommen ist. Frischer Wind, neue Ideen. Und darauf setze ich wirklich meine Hoffnung. Andere aber wissen gar nicht so recht, was sie über die Ereignisse der vergangenen 3 Tage denken sollen. Ereignisse, die sich überstürzt haben. Am Sonntag die Wahl. Am Montag schon die neue Koalition, am Dienstag die neue Regierung und heute leitet der neue Ministerpräsident Alexis Tsipras schon die erste Kabinettssitzung. Der Student Yorgos Kondonis schwankt zwischen Hoffnung und Skepsis. Ich spüre Hoffnung, dass sich etwas ändern wird. Ich weiß nicht genau was, aber wenigstens tut sich etwas. Ich glaube nicht, dass wir aus dem Euro herausgehen oder aus der EU. Ich weiß noch nicht, ob es besser oder schlechter wird, aber es wird sich etwas ändern. Die 46-jährige Büroangestellte Maria Yakumatu winkt gleich ab. Nein, sagt sie, sie kann sich nicht vorstellen, dass diese Koalition aus ganz links und ganz rechts lange hält. Allein die Linkspartei Syriza habe so viele verschiedene Strömungen. Maria denkt jetzt schon ans Ende der neuen Regierung. Das wird sehr schwer werden zu regieren. Jeden Moment könnten wir schon wieder Neuwahlen haben, weil die Abgeordneten sich nicht einig werden und die Regierung dann in einer Sackgasse endet. Na, nicht so schnell aufgeben, denkt der 33-jährige Polizois Tavularis und sagt über die Minister der neuen griechischen Regierung, wir müssen abwarten und sehen, was passiert. Zumindest sind diese Leute jung und neu in der Politik und sie waren nicht in irgendwelche Korruptionsfälle verwickelt. Bill hat einen griechischen und einen amerikanischen Pass und lebt in Athen. Er meint, die Wahl am Sonntag war weniger eine Wahl für eine bestimmte Partei, sondern in erster Linie eine Wahl gegen die alte Regierung. Das Ergebnis hat uns eine linke Partei gebracht, die keinen Plan hat, wie sie die Arbeitslosigkeit bekämpfen soll. Für dieses Ziel muss die Regierung jetzt eines tun, Investoren anlocken. Und dazu brauchen wir Stabilität. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber auch Bill räumt ein, ich finde, sie haben eine Chance verdient. Sie haben die Gelegenheit, gute Arbeit zu leisten. Aber dafür müssen sie sofort anfangen. Sie müssen jetzt anpacken. Na, zumindest das tut die neue Regierung ja. Man kann Alexis Tsipras nicht vorwerfen, dass er trödeln würde. Aber den Griechen ist auch klar, die Wahl gewinnen und schnell eine neue Regierung bilden zählt noch gar nichts. Es kommt darauf an, dass diese neue Regierung jetzt ihre hochgesteckten Wahlversprechen erfüllt und Griechenland aus der Krise zieht.
Mit der Erfüllung der Wahlversprechen lässt sich der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras keine Zeit. Auf der ersten Kabinettssitzung heute beschloss die neue Regierung gleich ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das die internationalen Geldgeber nicht erfreuen wird. Dazu gehört der Stopp einiger Privatisierungen und die Wiedereinstellung entlassener Staatsdiener, Reinhard Baumgarten.
Alexis Tsipras hat einen tiefgreifenden Wandel seines Landes versprochen. In der ersten Kabinettssitzung der neuen griechischen Regierung kündigte er an, entschieden gegen Vetternwirtschaft und Korruption vorzugehen. Tsipras bekräftigte das Ziel, mit den internationalen Geldgebern Schuldenerleichterungen auszuhandeln. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen hatte die Regierung die Privatisierung des größten griechischen Hafens in Piräus gestoppt. Außerdem wurde der Verkauf der staatlichen Energiegesellschaft SEI auf Eis gelegt und die Wiedereinstellung tausender entlassener Staatsbediensteter angekündigt. Der Verkauf staatlicher Unternehmen ist Teil der Reformvereinbarungen mit den internationalen Geldgebern des pleitebedrohten Landes. Tsipras betonte, er werde keinen zerstörerischen Zusammenstoß mit den Gläubigern suchen. Gleichzeitig unterstrich er wolle sein Land in der Eurozone halten. Am Morgen war der neue Außenminister Griechenlands Nikos Kotsias auf Abstand zu neuen EU-Sanktionen gegen Russland gegangen. Athen habe Bedenken geäußert, die aber unberücksichtigt geblieben seien, so Kotsias.
Und was sagen die Geldgeber zu all dem? Der Vizepräsident der EU-Kommission, Jyrki Katainen, gab sich heute diplomatisch und betonte, beide Seiten müssten besonnen handeln. Man werde mit der neuen Regierung ebenso zusammenarbeiten wie mit der alten. Allerdings habe sich an den Verpflichtungen Griechenlands durch die Wahl nichts geändert, so Katainen.
The real economy has not changed. The situation is still the same.
Die wirtschaftlichen Probleme haben sich durch die Wahlen nicht geändert. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass sich von unserer Seite etwas ändert. Wir müssen die Ergebnisse von Wahlen respektieren, in allen Mitgliedstaaten. In verschiedenen EU-Staaten wird bald ebenso gewählt. Und damit müssen wir in gleicher Weise umgehen.
Auch der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel erinnerte die griechische Regierung heute an ihre Verpflichtungen. Aus Berlin, Angela Ulrich.
Ein neuer Schuldenerlass für Griechenland, nicht mit mir, sagt der Bundeswirtschaftsminister. Er könne sich keinen Schuldenschnitt vorstellen, macht Sigmar Gabriel klar. Auch aus Gründen der Fairness. Die anderen EU-Staaten hätten mit zusammen 278 Milliarden Euro bisher einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung Griechenlands geleistet. Athen könne seine Verpflichtungen aus diesen Rettungspaketen nun nicht auf andere Staaten abwälzen. Das kann ich keinem deutschen Arbeitnehmer erklären, so Gabriel wörtlich. Allerdings müsse Europa auch weiterhin alles tun, um Griechenland in der Eurozone zu halten. Nach all den EU-Bemühungen um das Land sei ein Grexit, der Austritt Griechenlands aus dem Euro, kein Thema, meint Gabriel und fügt an, das hätten wir sonst auch billiger haben können. Der Bundeswirtschaftsminister sieht allerdings auch eine Chance für die neue griechische Regierung. Sie könne den Kampf gegen Korruption stärker vorantreiben als in der Vergangenheit und auch die Verwaltung besser aufstellen. Darüber erhoffe man sich faire Gespräche, so Gabriel.
Nicht nur Griechenland, auch die EU insgesamt betont zurzeit die Bedeutung von Investitionen, um die Konjunktur zu beleben. Rund 300 Milliarden Euro sieht der sogenannte Juncker-Plan der EU dafür vor. Nach Einschätzung der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf könnten dadurch mehr als 2 Millionen Arbeitsplätze entstehen. Aus Genf Hans-Jürgen Maurus.
Rückendeckung für den Plan des Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker. Nach Einschätzung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO könnte die Umsetzung des Investitionsplans mehr als 2 Millionen Arbeitsplätze schaffen, aber nur dann, wenn er richtig umgesetzt wird. Der Juncker-Investitionsplan sieht vor, innerhalb von 3 Jahren sage und schreibe 315 Milliarden Euro in öffentliche und private Infrastrukturprojekte hineinzupumpen, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu verbessern, das Wachstum in Europa anzukurbeln und die hohe Arbeitslosigkeit in bestimmten EU-Staaten zu bekämpfen. Der Investitionsplan sei eine Ergänzung zur Geldschwemme der Europäischen Zentralbank, betont ILO-Direktor Raymond Torres, doch der Plan könne nur dann funktionieren, wenn auch Privatfirmen investierten, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. An Projekten fehlt es jedenfalls nicht, meint Werner Heuer, Präsident der Europäischen Investitionsbank, die eine führende Rolle bei der Umsetzung des Juncker-Plans spielen wird.
Wir haben seitens der EU-Bank im letzten Jahr eine Reihe von ganz tiefgehenden Studien gemacht. Die erste befasste sich mit der Frage, haben wir eine Investitionslücke in Europa? Diese Frage haben wir klar beantworten können, das ist nachweisbar. Zweitens haben wir eine Innovationslücke, haben wir zu lange bei Forschung, Bildung, Innovation geschlafen? Auch das eindeutig ja, im Vergleich insbesondere unserer wichtigsten Konkurrenten in der Globalisierung. Dann stellt sich hier drittens die Frage, wenn aber genügend Liquidität eigentlich vorhanden ist, warum wird diese Liquidität nicht genutzt?
Eine mehr als berechtigte Frage. Der amerikanische Hedgefondsmanager George Soros regte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in der vergangenen Woche an, dass die EU ihre bisher unbenutzte erstklassige Bonität für einen fiskalischen Stimulus besser nutzen könne.
There is one source of first-class AAA credit.
Es gibt eine erstklassige Quelle, die bisher überhaupt nicht benutzt wird. Das ist die Bonität der EU insgesamt. Wenn man das zum Beispiel für Infrastrukturprojekte einsetzt, macht sich das schon alleine bezahlt. Sie könnten Jobs schaffen, die Wirtschaft würde wachsen, der Euro würde stärker statt schwächer und das wäre auch im deutschen Interesse, weil Deutschland zum Beispiel einen neuen Hafen baut, aber die Straßen dahin voller Schlaglöcher sind.
And I think it would be very much in Germany's interest. They built a new port, but the roads leading to the port are full of potholes.
Über die EU-Bonität könnte man in der Tat die internationalen Kapitalmärkte anzapfen, um auf die mehr als 300 Milliarden Euro zu kommen, die der Juncker-Plan braucht. Doch das kann auch die Europäische Investitionsbank, meint Präsident Werner Heuer, und zwar über das EU-Budget.
Wenn man das tut und dann sagt, wir nutzen zum Beispiel EU-Steuermittel, Budgetmittel, nicht in erster Linie dazu, um Subventionen zu zahlen und Zuschüsse zu geben, sondern indem wir das nutzen, um Garantien vorzuhalten, um Kredite zu garantieren, dann kann man auch einen hohen Multiplikatorwert erzielen. Und von daher bin ich guten Mutes, dass das, was die neue EU-Kommission auch im Zusammenwirken mit dem Rat und dem Parlament hier auf den Weg bringen will, eine gute Chance hat.
Und das wäre sinnvoll, so der Bankenboss, weil hier keine Geschenke verteilt, sondern Kredite vergeben werden.
Und erfahrungsgemäß ist jemand, der sich einen Kredit geben lässt, sehr viel vorsichtiger und weiser in dem Umgang mit diesen Mitteln, weil er diesen Kredit eines Tages zurückzahlen muss, als wenn er einen verlorenen Zuschuss bekommt. Von daher, ich habe als Europapolitiker 30 Jahre lang darauf gewartet, dass dieser Paradigmenwechsel stattfindet. Mit dem Juncker-Programm wird das angesteuert und das begrüße ich sehr.
Die Internationale Arbeitsorganisation verlangt aber, dass bei Investitionen die unterschiedlich hohe Arbeitslosenquote in den EU-Staaten berücksichtigt wird. Sonst könne der Juncker-Plan die Arbeitslosenquote kaum senken. Damit wird aber das ganze Unterfangen hochpolitisch und zu einem Zankapfel. Wer kriegt wie viel wofür? Laut ILO ist es zudem entscheidend, mit einer langfristigen Beschäftigungsstrategie qualifizierte Mitarbeiter und ausgewogene Reformen zu erreichen. Die Arbeitslosenrate in der EU wird mit durchschnittlich 10% angegeben. Doch in Spanien liegt sie bei mehr als 23%, in Griechenland sogar bei mehr als 25%.
Die Zinsen sind derzeit im Keller. Das stellt all jene vor große Herausforderungen, die beruflich mit der Geldanlage zu tun haben. Trotz Niedrigzinsen konnte die Bochumer Ökobank GLS, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt, ihr Kreditvolumen im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig steigern, und zwar um 17%. Aus unserem Frankfurter Börsenstudio berichtet Ulla Herrmann.
Geld verdienen und ein gutes Gewissen haben, dies ist das Geschäft der Bochumer Ökobank GLS.
Das sind Kreditvergaben in den Bereich Bildungseinrichtungen, soziale Einrichtungen. Das ist die ganze ökologische Landwirtschaft bis zum Biosupermarkt. Das sind regenerative Energien. Das sind Wohnprojekte, nachhaltige Wohnprojekte bis zur Quartiersentwicklung.
Erklärt Thomas Jorberg, Vorstandschef der genossenschaftlich organisierten Bank. Sie ist jedenfalls mit solchen Projekten weitergewachsen. Keine Investitionen also in Rüstungsgüter oder in Atomkraftwerke. Allerdings räumt der GLS-Chef Thomas Jorberg ein, das Geschäft der Banken wird immer schwieriger.
Weil aus einem nahezu Nullzins lässt sich natürlich immer weniger dann eine auskömmliche Marge auch generieren. Aber da wir einen stärkeren Anstieg unserer Kreditvergaben, insbesondere im letzten Jahr, haben, konnten wir unser Zinsergebnis noch ganz gut aufrechterhalten.
Auch die Regulierungswut der Politik erschwere das Geschäft.
Wenn irgendein Vorgang in einer Bank heute nicht vorgeschrieben ist, dann gilt das als eine Regulierungslücke. Und bekanntermaßen ist man heute dabei, auch noch die letzte Regulierungslücke zu schließen. Und dann haben wir es in der Tat mit einem bürokratischen Monster zu tun.
Hoher Aufwand also für die Institute. Zudem berge die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank unkalkulierbare Risiken.
In den Märkten haben wir sowieso zu viel Liquidität. Das wird noch erhöht und wird zu Blasenbildung, zu Inflation bei Vermögenswerten führen.
Banken stehen jedenfalls vor einem tiefgreifenden Wandel, werden in 10 Jahren nicht mehr dieselben sein, ist der GLS-Chef überzeugt.
Die ganze Frage der Niedrigzinsentwicklung, die Frage der Digitalisierung, auch die Regulierung stellt Banken vor Herausforderungen, ihr Geschäftsmodell zu überdenken.
Auch die mittlerweile 40-jährige Ökobank GLS muss sich also wappnen. Möglicherweise kann man in einigen Jahren auch nicht mehr dieselben Dienstleistungen anbieten. Aber
Beratung rund ums Geld unter sozialökologischen Kriterien, das wird das Kerngeschäft bleiben.
Der Bankchef ist zuversichtlich, denn die Kunden würden umdenken und sich sagen, wenn es ohnehin nur Magerzinsen gibt, dann kann ich mein Geld wenigstens sinnvoll anlegen. Auch Marktbeobachter Askan Iredi von der Aktionärsbank stellt fest, nachhaltige Anlagen sind im Trend.
Das Thema Nachhaltigkeit hat die letzten Jahre eine unglaubliche Konjunktur erlebt, völlig zu Recht, weil ein moralischer Wertewandel hin zurück zur Verantwortung und Verantwortung übernehmen.
Händler auf dem Parkett wie Fiedel Helmer sehen nachhaltiges Investieren indes recht nüchtern.
Nur auf Nachhaltigkeit zu setzen, ohne etwas dafür zu bekommen, wir sind hier an der Börse und wir wollen hier an der Börse Geld verdienen.
Wer sinnvoll in Umwelt, Kultur, Forschung oder Bildung investieren will, hat allerdings ein Problem. Denn das Angebot wird immer vielfältiger, zahlreiche Konkurrenten tummeln sich am Markt. So gilt es vor allem, die Perlen zu finden.
Mit diesem Bericht von Ulla Herrmann sind wir am Ende der Sendung. Jan Eisenberg in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.